Hast du denn Zettel mit deiner Telefonnummer immer in deiner Brieftasche?
Damit, falls jemand mich
Ja, damit
anspricht.
du, wenn du in der U-Bahn stehst, einfach deine Nummer vergeben kannst. Das ist doch, wenn der Move bei mir gemacht wird und ich Single wäre, dann würde ich sowas von drauf anspringen. Ich würde sofort schreiben.
Sofort. Sofort, aber das passiert. Also mir ist das, glaube ich, einmal
Ja, dann weißt du, was
bisher
du zu tun
passiert.
hast. Das sind deine Hausaufgaben.
Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. In der heutigen Episode Nummer 4 feiern wir eine doppelte Premiere. Erstens ist zum ersten Mal unser Kollege Philipp Köpp dabei, Redakteur von Esquire und Autor unserer Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe Next Generation. Zweitens ist zu Gast im Podcast jemand, der zum ersten Mal zu Gast in einem Podcast ist. Und abgesehen davon ist er nämlich auch Teil dieser großen Titelgeschichte Next Generation. Yannick Schümann, Schauspieler aus Berlin, man kennt ihn aus großen Kinofilmen, Dem Horizont so nah oder 9 Tage wach zum Beispiel, aber auch aus Fernsehproduktionen wie Charité und ganz aktuell Tribes of Europa auf Netflix. Herzlich willkommen, Yannick Schümann. Ja, ganz herzlich willkommen zum Esquire Podcast. Gute Typen, ein richtig guter Typ heute in Berlin. Wir sitzen in München ganz brav, because noch Corona und so. Aber ganz, ganz herzlich willkommen, Yannick Schümann in Berlin.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Heute übrigens das erste Mal dabei unser Redakteur Philipp Köpp, Redakteur bei Esquire auf allen Kanälen und also auch im Podcast. Und warum ist der Philipp dabei? Wir machen in unserem neuen Heft, das jetzt am Kiosk ist und im Handel erhältlich ist, machen wir eine große Titelgeschichte, die über die nächste Generation geht. Und da, jetzt musst du ganz stark sein, Yannick Schümann, du bist der älteste Vertreter der neuen Generation.
Das ist nicht dein Ernst.
Du bist 29, glaube ich.
Ja, ich werde 29. Und wirklich? Das hat ja noch nie jemand zu mir gesagt.
Ja. Ah ja, das, da musst du dich, da muss man sich ab 30 dran gewöhnen.
Krass.
Cool. Bitte darauf vorbereiten. Cool. Ja, genau. Und was uns total interessiert, weil wir tatsächlich, ich habe so vor 2-3 Wochen, ja, ich glaube, du nennst das immer durchgesuchtet.
Gebinged.
Auch hier der Rest durchgebinged. Wir haben Tribes of Europa angeguckt. Mhm. Und kriegt ihr eigentlich mit, wie die Serie so läuft? Also kriegt ihr von Netflix da Zahlen? Oder irgendwann gibt es doch so ein ominöses Meeting und man erfährt das? Oder wie läuft das?
Ich kann mir vorstellen, dass Emilio als quasi Protagonist der Serie schon auch Zahlen bekommt, ne? Ich bin ja dann nur in 2 Folgen dabei. Das Einzige, was ich sehe, ist bei der Anzeige auf Netflix, auf welchem Platz es gerade in Deutschland ist. Oder wenn KollegInnen von mir etwas auf Instagram posten. Aber selbst habe ich keinen Einblick. Aber es scheint, glaube ich, ganz gut zu laufen.
Ja, glaube ich auch. Du spielst da ja Kurzbeschreibung. Wenn man es in einem Wort ausdrücken will, spielst du einen Sexsklaven.
Mhm.
In mehreren Wörtern ausgedrückt spielst du einen Sexsklaven, in dessen der Teil eines Harems ist, von einer der Bösewichtinnen sozusagen.
Mhm.
Und der Emilio Sacraia kommt als neuer Sexsklave hinzu. Wie war denn der Dreh so? Weil das ist ja schon eine relativ große Nummer und gerade für deutsche Verhältnisse und dann auch noch für deutsche Fernsehverhältnisse ja irgendwie echt eine Serie, die sich auch gar nicht scheut, mal so die große Keule rauszuholen. Also war das für dich eine neue Erfahrung, Tribes of Europa?
Ja, das war tatsächlich irgendwie sehr groß. Ich wusste relativ früh, dass unser Kameramann Christian Rhein dabei ist und Christian, mit dem habe ich schon mal drehen dürfen, der macht auch gigantische Bilder. Das heißt, ich wusste von Anfang an oder war mir sicher, dass das eine geile Visualität hat. Genau, ich spiele diesen Sexsklaven und das Coole an so Nebencharakteren ist immer, dass man da ein bisschen ausflippen kann, weil man keine Identifikationsfläche darstellen muss für die ZuschauerInnen. Und da konnte ich einfach ein bisschen wild sein und die Idee, dass ich meinen Sexsklaven genderfluid anlege, kam eigentlich eher vom Regisseur. Und der wollte eigentlich immer, dass ich noch mehr mache. Und ich wusste überhaupt nicht, inwiefern kann ich da irgendwie durchdrehen. Und generell, vor allem in unserem Strang der ganzen Sexsklaverei, auch mit Melika, die Lord Vavara spielt, wir haben immer kurz Angst gehabt, dass wir zu sehr Theater machen. Weil wir nicht wussten, inwiefern, wie groß spielen eigentlich die ganzen anderen Welten? Weil wir fanden uns alle sehr groß im Spiel und hatten dann einfach Angst, dass es zu viel ist, ne? Aber ich finde, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber das Absurde an den Dreharbeiten, das muss ich kurz erzählen, war, dass ich ja parallel in Prag noch was anderes gedreht habe, nämlich Die Diplomatin. Und da haben sich die Drehtage wirklich total abgewechselt und ich hatte zweimal die Situation, das hatte ich auch noch nie, da haben die Produktionen das leider nicht anders geschafft, dass ich von einem Nachtdreh von Tribes of Europa, der bis um 6:30 in der Früh ging, direkt zum Set von Der Diplomatin musste. Und das heißt, ich wurde vom Sexsklaven zum Botschafter und bin in meinen Anzug geschlüpft und die haben total die Probleme gehabt, mein Kajal unter den Augen wieder wegzubekommen. Und der Switch war irgendwie richtig geil. Das hätte ich noch nie als Schauspieler wirklich innerhalb von Tagen in Charakteren zu wechseln.
Geil, und du musstest dann von Berlin nach Prag. Bist du da mit dem Auto hingefahren?
Beides haben wir in Prag gedreht. Genau, wir haben Die Diplomatin haben wir auch in Prag gedreht und Tribes halt auch. Und deswegen konnte ich auch nur beides machen.
Achso, also das Endzeit-Berlin, das Rammstein-Berlin, das Berghain-Berlin, das in Tribes of Europa dargestellt wird, ist eigentlich Prag?
Alles ist Tschechien. Tschechien, Kroatien. Nichts Berlin. Ich muss euch enttäuschen. Wir schummeln immer.
Wie viel Liter an koffeinhaltigen Getränken ist dann an dem Tag geflossen?
Ey, das Problem ist ja, dass Kaffee bei mir nichts bringt. Also vor allem der Tribes of Europa-Dreh, der war sehr, sehr lang und das war dann einfach so ein 14-Stunden-Drehtag. Und danach bin ich dann direkt ins Auto und habe mich vor die Kamera quasi im Auto für Die Diplomatin gesetzt. Zum Glück nur auf dem Beifahrersitz. Musste nicht selbst fahren. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr geschafft. Ich bin auch manchmal eingeschlafen. Also ich war nur zum Anspielen, aber es war auch highly unprofessional.
Gibt es dann irgendwie einen Trick, den du hast? Du schnippst einmal mit den Fingern und wechselst irgendwie komplett die Rollen, weil das sind ja so zwei Extreme, die du dann darstellst. Oder gibt es irgendwelche Taktiken, die während man seinem Schauspielstudium vielleicht lernt? Oder?
Nee, das habe ich ja auch gar nicht gemacht. Ne? Also ich war ja nicht auf einer Schauspielschule. Ich war einfach, also in dem Moment war das einfach Augen zu und durch und mich total drauf einlassen. Und das Gute ist, dass ich Die Diplomatin, das war jetzt der vierte Teil oder der fünfte, oh Gott, bin mir gar nicht sicher, aber ich kannte meinen Charakter schon, das war wirklich ein Vorteil. Ich habe, glaube ich, 2014 das erste Mal Die Diplomatin gemacht. Das ist eine Reihe für die ARD, falls jemand das nicht kennt. Und genau, das war wirklich mein Vorteil, dass ich mit Nikolaus Tanz einfach schon so verwandt bin, dass ich da nicht viel Zeit brauche, um in den Charakter zu schlüpfen.
Weil du bist ja schon relativ, oder wenn man so Interviews mit dir guckt und liest und wie du arbeitest, du bist ja schon relativ, ich will es jetzt nicht Method nennen, aber du schlüpfst schon wirklich sehr in den Charakter, den du darstellst. Also der geht dir schon in Fleisch und Blut über, oder?
Ja, also ich versuch's auf jeden Fall, aber das ist für mich auch das Tollste an meinem Beruf, dass ich das kann. Oder also, dass ich die Möglichkeit bekomme, ob ich es kann, das können dann andere beurteilen, aber Das finde ich richtig cool. Also ob ich jetzt irgendwie an Muskelmasse zunehme, weil es ein Unterwäschemodel ist, oder dann irgendwie abnehme, weil ich ein Crystal Meth sucht, die spiele. Also für mein letztes Projekt habe ich einen Motorradführerschein gemacht, weil mein Charakter Motorrad gefahren ist. Jetzt sitze ich dreimal die Woche auf dem Pferd und lerne reiten. Und das ist richtig, richtig cool, dass ich mir da so viel aneignen kann.
Wie du von deinen Rollen erzählst, was ja schon sehr viel von deiner Arbeit miteinander verbindet, ist, dass dich, ja, ich möchte es mal sozialkritische Rollen nennen, ja, oder beziehungsweise, dass dich schon Charaktere sehr anziehen, wo es richtig um was geht. Mhm. Kann man das so als verbindendes Element sehen, oder würdest du sagen, das war mehr oder weniger Zufall?
Ich glaube, es fängt an mit Zufall und dann bekommt man irgendwann vielleicht die Rolle, die auch für die man wahrgenommen wird. Und dann kommt man irgendwann über die Jahre, wenn man Glück hat, in die Situation, in der man ja auch auswählen kann oder auch Rollen absagen kann, weil man, das ist manchmal hart, weil man denkt, ich habe jetzt 2 Monate auch nicht gearbeitet und jetzt kommt hier gerade ein Angebot, aber dann liest man die Rolle und denkt sich, es gibt mir wirklich überhaupt nichts. Ja, da ist gar kein Mehrwert drin für mich, für die Gesellschaft, und warum sollte ich das jetzt machen? Nur weil ich Geld verdienen möchte, dann warte ich lieber und vertraue, dass da was Gutes kommt, das mich voranbringt. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren eigentlich und hatte tatsächlich dann auch immer viel Glück. Man braucht halt, wie gesagt, ein bisschen Mut, Nein zu sagen. Und dann kam aber immer die Rolle, die mich interessiert hat.
Und wie, also was werden dir denn für Rollen angeboten, die dich nicht interessieren? Ist das dann so Deutschkomödienkram? Weil das ist ja zum Beispiel bei dir, das kommt ja bei dir gar nicht so vor. Also du bist jetzt nicht der Til Schweiger Gagman so.
Nee, also wenn das mal jemand hört, ich hätte richtig Bock, mal eine große Komödienrolle zu spielen. Das mal so nebenbei, aber nee, also wenn das jetzt irgendwie das fünfte Mal der neue Mitschüler ist, in den sich die Protagonistin verliebt, dann brauche ich das auch nicht. Oder wenn es irgendwie, es gab mal eine Zeit, da war ich wirklich immer der Mörder in jedem Krimi. Und ich habe da auch irgendwie relativ viele Krimi-Formate abgeklappert, das hat mir auch total Spaß gemacht, aber wenn dann die Presse schon schreibt, irgendwie, wenn sie den Schümann im Krimi sehen, wissen sie, wer der Täter war, dann heißt das für mich, okay, ich könnte mal aufhören, den Psychomörder zu spielen. Genau.
Psychomörder. Und wer müsste anrufen bei dir, damit du sofort zusagst und gar nicht erst das Drehbuch lesen musst? Also hast du so ein, vielleicht auch im deutschsprachigen Raum, so einen Traum, wo es mal hingehen könnte?
Ich würde immer wieder, erstmal kann ich das ja so beantworten, ich würde immer wieder mit Damien John Harper drehen, mit dem ich 9 Tage wach gedreht habe. Damien ist ein großes Geschenk für jeden Schauspieler und für jede Schauspielerin. Genau, Damien kann immer wieder anrufen gerne. Und ich würde auch zum Beispiel immer wieder mit meinem Produzententeam von dem Horizont Sonar drehen, weil es auch eine ganz tolle Zusammenarbeit war und sich daraus eine schöne Freundschaft entwickelt hat. Und eine Person, mit der ich noch nicht gedreht habe, ist Christian Schwocho. Wenn Christian Schwocho anruft, dann sage ich ja, egal was es ist.
Cool. Wir wollen ja mal langsam auf die Next Generation zu sprechen kommen. Würden gerne da ganz viel erfahren, wie du auch als eines der Gesichter der nächsten Generation, auch deutscher junger Schauspieler und Schauspielerinnen, wie du das so siehst und wie du dich so fühlst. Weil wir haben dich ja auch ganz konkret für diese Geschichte angefragt. Mhm.
Ja, ich würde sagen, ich glaube, wir beide sind ja so eine Generation. Ich bin 25, du bist 28 aktuell. Mir fällt es wahnsinnig schwer, wenn mich Leute manchmal fragen, für was steht diese Generation? Weil ich finde, das ist so ein Riesenspektrum. Kannst du das auf den Punkt irgendwie bringen? Vielleicht kannst du das besser als ich.
Vielleicht kann ich das besser. Das finde ich auch total schwer, das auf den Punkt zu bringen. Also wofür steht unsere Generation? Ich glaube, unsere Generation ist vor allem eine Generation, die anfängt, wieder aktiv zu sein, aktiv zu werden und anfängt, auf die Straßen zu gehen und peu à peu mitbekommt oder realisiert und sieht, was die Generation vor uns Tolles gemacht haben, aber was sie auch so ein bisschen vergeigt haben. Und das müssen wir jetzt ausbügeln. Also zum Beispiel die Klimakrise. Ja, unsere Generation ist da wahnsinnig aktiv, weil wir wissen, dass es uns sehr viel mehr angeht als unsere Großeltern zum Beispiel, unsere Eltern oder noch viel mehr dann die Kinder, die wir auf die Welt bringen und deren Kinder. Und da werden wir aktiv. Diversität wurde noch nie so groß geschrieben, wie es jetzt momentan getan wird. Alle Randgruppen bekommen gerade die Aufmerksamkeit, die sie vorher noch nicht bekommen haben. Und wir müssen wieder politisch werden, weil auf einmal eine rechte Partei im Bundestag sitzt, die da lange nicht vorhanden war. Und das sind jetzt gerade alles Dinge, die unsere Generation aktiv vorantreibt.
Und was, also ich finde, dass der Begriff, der immer über uns schwebt, wie so ein Damoklesschwert, ist Freiheit. Mhm. Und ich glaube, man legt immer dieser Generation aktuell aus, dass sie gar nicht mehr weiß, wie soll sie mit dieser Freiheit umgehen? Das beginnt ja schon nach der Ausbildung, nach dem Abitur, nach dem Schulabschluss. Was soll ich eigentlich danach machen? Das geht dann auch weiter über die Liebe. Dank Dating-Apps, wir haben so viel Auswahlmöglichkeiten, man weiß gar nicht mehr, wie man sich eigentlich bindet. Wie siehst du diesen Freiheitsbegriff, der aktuell, finde ich, wahnsinnig negativ konnotiert wird, leider?
Naja, im Prinzip ist Freiheit das, nach dem wir alle streben, ne? Und Freiheit spielt in meinem Leben eine riesige Rolle. Und da muss ich sagen, habe ich das Glück, dass so viele Generationen vor uns dafür gekämpft haben, dass ich jetzt so frei sein kann. Das hat jetzt gar nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun, sondern generell bin ich nach dem Mauerfall geboren. Die DDR habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Und ich bin in einem freien, demokratischen Land groß geworden. Und mir wurde auch von meinen Eltern immer, also zum Glück immer mitgegeben auf dem Weg, dass ich frei sein kann und dass ich mein Leben so leben soll, wie ich es möchte. Und da habe ich wahnsinnigen Support von klein auf. Und deswegen ist für mich Freiheit überhaupt nicht negativ konnotiert.
Du hast ja auch die Klimakrise praktisch als allererstes erwähnt, was sicher irgendwie sinnstiftend und gemeinschaftsstiftend für die Aktivität dieser neuen Generation ist, ja. Und gleichzeitig sagen ja manche, für die Klimakrise eine wahnsinnig wichtige, sinnstiftende und aufgabenstiftende Sache ist, da werden ja manchmal so Zweifel geäußert, ob die Demokratie überhaupt noch die richtige Staatsform ist, sozusagen, um dieses uns alle betreffende und potenziell bedrohende Szenario überhaupt abzuwenden. Kannst du das nachvollziehen? Also als jemand, der eben auch im zweiten Atemzug so begeistert von Demokratie und von freiheitlich-demokratischer Grundordnung spricht?
Also ich möchte nicht in einem nicht-demokratischen Land leben. Ja, ich möchte, dass die Demokratie aufrechterhalten bleibt, so wie es jetzt ist. Du meinst in Bezug auf die Klimakrise, dass da die Demokratie angefochten wird, weil quasi nichts passiert.
Ob das überhaupt, also ob die langen Entscheidungswege, ob das eine gemeinsame Lösung für alles finden müssen, diese langwierigen politischen Prozesse, dass das Miteinander, anstatt dass da lang geht's, ob das überhaupt geeignet ist, diese existenzielle Bedrohung abzuwenden.
Ja, das ist total schwer, da einen Balanceakt zu finden, ja. Also da jetzt irgendwie durchzugreifen und zu sagen, naja, aber an gewissen Stellen muss man sich einfach schneller entscheiden können. Das krasseste Beispiel ist ja gerade, also man redet ja jeden Tag nur noch über Corona, aber das krasseste Beispiel ist, wie schnell ging es dann jetzt bitte mal kurz eine Impfung zu kreieren in den Laboren der Welt. Und da mussten wir auch alle Wege umgehen bezüglich Schutz und Studien, Probanden. Der musste einfach sofort auf den Markt kommen. Und da sind wir ja einfach in so vielen Punkten immer noch nicht da angelangt, dass wir schnell handeln müssen, weil es langsam rot wird.
Ja, die Bedrohung scheint nicht unmittelbar genug zu sein, ne? Oder zumindest älteren Menschen scheint sie nicht unmittelbar genug zu sein.
Ja, das passiert halt nur, wenn jetzt auf einmal alles lahm steht. Aber da ist es ja auch so, dass die ganze Welt am gleichen Strang gezogen hat. Jetzt in Bezug auf die Impfung, ne? Das haben wir ja auch nicht unbedingt bei der Klimakrise. Also wenn da jemand 4 Jahre lang als mächtigster Mensch in dem mächtigsten Land der Welt irgendwie in seinem Büro sitzt und die Klimakrise nicht anerkennt, dann kann es nicht weitergehen.
Gehst du freitags mit auf die Straße?
Ich war mit auf der Straße, jetzt war ich ganz lange nicht mehr mit auf der Straße, aber ich bin schon auf die Straße gegangen, ja, nicht wöchentlich.
Wie hast du das empfunden? Wie fandest du die Energie, die du gespürt hast?
Ich empfand die Energie als was total Tolles. So eine Mischung aus toll, mutmachend und ganz, ganz traurig. Ich frage mich dann aber immer nur, ich lebe dann in meiner kleinen Berlin-Blase. Hier gehen wir sowieso immer auf die Straße. Und wenn ich dann mit anderen Leuten rede, die nicht in einer großen Stadt wohnen, sondern irgendwie vom Land kommen, ich will nicht sagen, die machen sich darum keine Gedanken, aber für die ist es einfach was total Fremdes, mittlerweile auf die Straße zu gehen, ja, weil die das einfach nicht so erleben, wie wir das tun. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass wenn wir auf der Straße sind, für was auch immer, das Black Lives Matter ist oder gegen die AfD oder halt Fridays for Future, dass man so doll das Gefühl bekommt, ja, es geht voran, weil wir sind ja gerade hier und wir erheben unsere Stimme. Und dann ist es vorbei und dann passiert eigentlich aber doch nichts.
Du bist ja auch, finde ich, privat unheimlich politisch. Also ich weiß, du hast ja den Advents-Challenger gegründet. Für die ZuschauerInnen, die das nicht kennen, praktisch wie ein Adventskalender, den du mit FreundInnen von dir gemacht hast.
Genau.
Mit 24 Aufgaben. Ich habe das 2019 mit meinen FreundInnen auch gemacht. Vielen Dank dafür. Ich durfte mir im Arabella Park vor versammelter Mannschaft damals die Zähne putzen.
Ja, siehste?
Es war wunderschön. Und die Challenge, die mir so nachhaltig im Kopf geblieben ist, ist, dass wir eine Postkarte damals bekommen haben, die an die AfD adressiert war. Mhm. Vorab. Und wir durften all unsere Gefühle auf dieser Postkarte auslassen. Mhm.
Ja, es war auch unsere Lieblingsaufgabe des vorletzten Jahres tatsächlich. Also die Aufgabe hieß rote Karte. Auf der Karte stand rote Karte und die war adressiert an die Pressestelle der AfD. Und die Aufgabenformulierung war, was du der AfD schon immer mal sagen wolltest. Also wir wollten nämlich auch ganz klar, wir hoffen, dass unsere MitspielerInnen das Richtige raufgeschrieben haben, aber wir wollten denen jetzt auch nicht in den Mund legen, alles, was du an der AfD scheiße findest, ja, weil das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu tun. Aber die Aufgabe fanden wir so toll und wir haben dann relativ schnell, hat sich die AfD auch dazu geäußert, weil die irgendwie 2-3 Tage später in einer Pressemitteilung oder in einem Tweet, ich weiß das gar nicht mehr, hat mitgeteilt hat, dass wahnsinnig viele Weihnachtsgrüße angekommen sind. Und dann ging es, wir haben da so ein lustiges Video geschnitten, weil es ging dann total rum, dass die wirklich nicht so sehr smarten WählerInnen der AfD darunter gemunkelt haben, wer wohl dahinter steckt. Und das war wirklich, war es die SPD? Waren es die Orks? Da waren so absurde Äußerungen. Ja, das war eigentlich ziemlich cool. Es hat eine schöne Welle ausgelöst.
Eine Nazi-Partei, die sich wirklich über jede Postkarte freut.
Das war so gut.
Ich habe damals ein Gedicht geschrieben, das weiß ich noch.
Ein Gedicht, ja?
Ja, all mein journalistisches Handwerk habe ich in diese eine Postkarte gesteckt.
Geht das dieses Jahr wieder? Also kann man sich dann bei euch für die Challenge anmelden oder wie funktioniert das?
Ja, wir haben letztes Jahr, also 2020, haben wir das zweite Mal diesen Kalender verkauft und auch sehr erfolgreich. Und das geht auf jeden Fall weiter. Also wir werden 2021 im Dezember einen Kalender rausbringen, einen Adventskalender. Aber wir haben wahnsinnig viele Ideen für andere Spiele, die nichts mit Adventszeit zu tun haben und werden die auch konzipieren. Weil unsere Grundidee ist ja, dass man sich mit Freunden zusammentut, dass man wieder sozial wird mit seinen Leuten, ja nicht mehr die ganze Zeit vor seinem Handy hängt, obwohl wir natürlich wollen, dass es gefilmt wird und dann hochgeladen wird, aber die Aufgabe an sich, die erledigt man meistens auf der Straße. Es sind peinliche Sachen, man muss über seinen Schatten springen. Und wenn man diese peinlichen, lustigen Dinge, aber manchmal halt auch schöne Sachen zwischendurch mit seinen Freunden zusammen erlebt, haben wir das halt so mitbekommen, dass man irgendwie dann auch als Freundeskreis noch stärker zusammenwächst und eine coole Zeit hat. Und deswegen fallen uns noch ganz viele Ideen ein, die wir an den Mann bringen können.
Wir können das mit der ganzen Esquire-Redaktion gerne machen. Das
könnt ihr sehr gerne machen.
Klingt sehr gut, machen wir mit, machen Bitte. Wir mit. Wenn ihr unterwegs seid abends zur Zeit, also wir müssen auch nicht immer Corona-Disclaimer machen, ja, also es gab ja auch eine Zeit davor, es wird auch eine Zeit danach geben, Bitte. Hoffentlich und hoffentlich auch bald, aber was macht ihr mit den Handys, wenn ihr unterwegs seid abends, wenn du sagst, nicht alle aufs Handy glotzen, baut ihr einen Turm oder wie macht ihr das?
Ich muss zugeben, dass es in meinem Freundeskreis eigentlich ziemlich gechillt ist. Also wenn wir unterwegs sind, dann sind wir unterwegs. Und wenn wir, jetzt gerade hat man ja ein Paar oder zwei Paare, die zum Inner Circle gehören, ja, und mit denen trifft man sich dann seit einem Jahr wöchentlich zum Kochen. Und da ist es auch so, dass die Handys einfach gar keine große Rolle spielen. Also wir müssen da weder das perfekte Geheimnis nachspielen und die Handys in die Mitte legen, noch müssen wir ein großes Verbot aushändigen. Das ist eigentlich bei meinen Leuten ganz, ganz klar, dass da irgendwie dann in der Zeit das Handy nicht benutzt wird.
Seid ihr so eine Alterskohorte, dein Freundeskreis, oder sind das sehr unterschiedliche Leute auch?
Es geht von meinem Alter bis so Mitte 30, sagen wir mal. Ja, aber ich finde, das ist so ungefähr ein Alter.
Social Media, würdest du sagen, wir haben ja gerade Handys angesprochen, birgt das mehr Vor- oder Nachteile? gerade für dich auch als Schauspieler kann das ja irgendwo auch eine Art Währung sein.
Also für mich als Schauspieler, für meinen Beruf ist Social Media großartig. Ich wurde von einem sehr guten Freund vor, glaube ich, 5 Jahren dazu überredet, mir einen Social Media Account anzulegen, weil ich mich da ganz lang nicht rangetraut habe. Und er sagt, doch, das ist wichtig, mach das mal. Und ich sage gar nicht, dass es Voraussetzung ist, weil es gibt genug KollegInnen tatsächlich, die auch keinen Account haben und das bewundere ich auch total. Ne? Aber das Tolle für mich als Schauspieler, einen Social Media Account zu haben, ist, dass man selbst regulieren kann, was für einen Einblick man in sein Privatleben gibt. Und dass man das quasi, dass das Spekulieren aufhört und es hört das, also die Fans müssen nicht mehr, die müssen nicht mehr irgendwie rumstalken, wo ist er gerade, was macht er, weil wir ihnen einen Einblick geben können in unseren Alltag, in unser Berufsleben. Wir können unsere Follower mitnehmen in die Maske, ans Filmset und das ist quasi permanent wie so ein kleines Making-of, auch Making-of des Privatlebens. Und dadurch, dass man das ja selbst regulieren kann, wie viel will ich wirklich zeigen, habe ich das Gefühl, kann man einen wahnsinnig schönen Draht zu seinen Followern aufbauen. Und die sind total dankbar und glücklich, da irgendwie einen Einblick zu bekommen.
Was ich so toll finde, wir reden hier gerade irgendwie alle ganz, also wir reden hier gerade alle ganz mit einer ganz selbstverständlich, mit einer sehr inklusiven Sprache. Ja? Heute ist der Spiegel auf den Markt gekommen, darauf wird die Frage gestellt, ist das noch Deutsch? Ja? Zum Gender-Sternchen. Wenn ihr in Berlin unterwegs seid, sprecht ihr auch inklusiv und ist das, wie du mit uns sprichst, auch deine normale Ausdrucksweise oder ist es jetzt auch ein bisschen öffentlich? Weil wir merken, dass es total in Fleisch und Blut übergeht, wenn man inklusiv spricht und am Ende halt wahrscheinlich auch inklusiv denkt, weil Sprache ja nun mal auch Realität schafft und Denken schafft. Also wie sprecht ihr miteinander und kannst du und diese Generation, könnt ihr überhaupt verstehen, dass es jetzt diskutiert wird, ob das noch Deutsch sei?
Wir sprechen genauso, wie ich gerade spreche. Also ich habe wahnsinnig viele weibliche Freunde und die gendern, achten drauf. Wir als Advents-Challenger achten drauf und das, wie du gerade sagtest, das geht irgendwie über ein Fleisch und Blut. Da habe ich keine Probleme mehr. Ich finde das total interessant, wie das von einigen Leuten nicht so angenommen wird und nicht angenommen werden kann. Aber ich finde das auch total schwierig. Ich finde das total schön und würde mir wünschen, wenn man es, wenn das alle Leute tun würden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass also in meiner Familie wird nicht gegendert, wenn ich zu Hause bin. Und total interessant, meine Nachbarin, also vom Land, ja, die ist quasi so meine Zweitmami, eine wahnsinnig intellektuelle, tolle Frau, Lehrerin, mittlerweile pensioniert. Und sie hat ihre Bachelorarbeit komplett gegendert. Und wann hat die das? 80ern? Und die hat dann als Wirma oder ihre Tochter in meinem Alter anfing, weil das ist ja auch, man kommt ja irgendwann in das Alter, ich würde mal sagen so die 20er, an dem man anfängt zu gendern, ne? Also vorher habe ich das jetzt noch nicht mitbekommen, dass die das toll fand und bewundernswert und sagte, oh, ich habe früher auch gegendert. Und dann aber aufgehört hat, weil sie die Entwicklung nicht gesehen hat. Sie hat
War sie feministische Studentin wahrscheinlich?
Ja, schon,
oder?
Auf jeden Fall. Aber vielleicht war ihr der Effort irgendwann zu groß, weil sie gemerkt hat, dass es nichts bringt. Das waren auch noch total andere Zeiten.
Man redet gegen 80 Millionen
genau,
Leute
vor 40
an,
ja. Jahren, ne? Jetzt, 21. Jahrhundert, hat sich das zum Glück so entwickelt, dass viele, die den neuen Sprachgebrauch annehmen.
Ich finde das auch wahnsinnig spannend, dieses Gendern. Klar, das ist super unbequem und ich versuche auch in meiner kompletten Sprache, egal ob bei Esquire-Artikeln gendern wir eigentlich durchgängig, in meinem verbalen Sprachgebrauch versuche ich, und klar ist, das wird dir vielleicht auch so gehen, erstmal unbequem, weil man muss sich umgewöhnen. Aber ich denke mir immer, gerade weiße Cis-Männer, wir hatten es halt auch wahnsinnig lange saubequem einfach.
Jetzt können wir.
Und ich finde, jetzt wird es halt mal unbequem. Das ist ja nicht so schwierig, nur mit ein paar Wörtern Leuten das Gefühl zu geben, ihr seid komplett willkommen irgendwie in meiner Realität. Was ist darin denn so schwierig?
Voll. Stimme ich dir total zu.
Du hattest vorhin Social Media angesprochen.
Du hast Social Media angesprochen.
Ich habe Social Media, wir haben Social Media angesprochen.
Lasst uns Social Media ansprechen.
Und du hattest auch gemeint, man kann dadurch seine FollowerInnen das wissen lassen, was man möchte. Du hast deine Community Ende des Jahres was wissen lassen und wie ich finde, unheimlich vielen, glaube ich, einfach Mut gemacht. Du hast ein Bild mit deinem Freund, mit deinem Partner Felix gepostet und einfach nur ein Herz darunter. Es hat nicht viele Worte irgendwie gebraucht, man wusste, was das zu bedeuten hat. Wie war irgendwie, wie kam das bei deiner Community an? Was war das Feedback, was du erhalten hast nach diesem öffentlichen Outing?
Nur Liebe. Es war so schön. Nur Liebe. Ja, es war so schön. Und ich habe auch, man liest nicht immer alle Nachrichten, die im Spam-Ordner landen, ne? Weil das sind dann doch relativ viele und außerdem vergisst man das auch, weil man den Spam-Ordner nicht täglich anguckt. Aber ich habe zu der Zeit natürlich ganz bewusst jede Nachricht mir durchgelesen und bin quasi im 5-Minuten-Takt in diesen Ordner reingegangen. Und das ist wirklich unfassbar, dass da keine einzige negative Nachricht drin landete. Ich war wirklich selbst verwundert. Und es hat mir total Hoffnung gegeben, dass wir doch schon so weit sind. Weil ich meine, warum bin ich der Erste gewesen, der das quasi in meinem Alter gemacht hat, ne? Weil jeder Angst davor hat. Aber, und es war ja auch noch vor Act Out, das Manifest der 185 SchauspielerInnen, die das Anfang Februar rauskam in der Süddeutschen. Und das war einfach ein tolles Erlebnis.
Und hast du jemals seitdem das Gefühl gehabt, jetzt hast du eine Rolle nicht gekriegt oder dir wurde vielleicht was nicht angeboten, weil du dich eben geoutet hast und dadurch vielleicht irgendwie nicht mehr der Beau sein kannst, der eben neu an die Schule kommt oder an die Uni kommt und in denen sich die Mädels
nähen? Ne? Überhaupt nicht. Also ich spiele jetzt als Nächstes, ich darf darüber noch nicht reden, aber einen massiv heterosexuellen Typen. Also wirklich das komplette Gegenteil bezüglich der sexuellen Orientierung. Obwohl, natürlich hatte der auch seine homoerotischen Züge, aber das weiß man nicht mehr so.
Glaubst du, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was genau diese Folgen angeht? Weil zum Beispiel Paulina hat im letzten Podcast, Paulina Ruschinski hat zum Beispiel gesagt, dass ihr schon Zeit ihrer Karriere immer geraten wurde, sei ja nicht eine zu große Persönlichkeit, du musst eine Leinwand bleiben sozusagen, die man immer anders ausfüllen kann, worauf sie natürlich auch keine Lust hat, ja. Aber ist es für Männer vielleicht einfacher?
Weiß ich noch nicht mal, glaube ich gar nicht mal. Also weil ich glaube, wir als Personen des öffentlichen Lebens und vor allem als Schauspielerin ist das total, müssen wir halt genau das sein, ne? Eine Leinwand. Die Leute sollen ins Kino gehen und sollen dahin schmelzen. Und wenn sie wissen, dass in einem Liebesfilm der Mann eigentlich auf Männer steht oder die Frau auf Frauen steht, dann, so sagen das immer alle, würde der Film nicht mehr funktionieren, weil die Leute das nicht abstrahieren können. Und das Da kann ja keiner vom Gegenteil berichten, weil das ja noch niemand ausprobiert hat. Also deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, dass es einfach mal passiert, um hoffentlich beweisen zu können, das ist eben nicht so. Wir können frei sein, um wieder die Freiheit ins Spiel zu bringen und wir können uns frei zeigen, auch als Schauspieler, als Schauspielerin.
Ein bisschen nach dem Act Out, bei dem du ja auch Teil von warst, kam ja ein, was ich auch wirklich richtig cool fand, kam ein Cover von 11 Freunde raus, wo praktisch Solidaritätsbekundung stattgefunden hat für Menschen, in dem Fall natürlich vor allem Männer im Profifußball, dass sie ruhig zu sich stehen sollen, weil wir stehen dann zu euch. Hast du die Aktion auch mitgekriegt und was hältst du davon?
Das ist eine krasse Aktion, weil in dem im Sport ist das ja alles noch mal viel krasser, ne? Also ich meine, da weiß man es ja wirklich von keiner aktiven Position. Da outet man sich denn, wenn die große Karriere vorbei ist. Oh Mann, und da habe ich echt auch Mitleid mit den, mit denjenigen. Also wenn das für uns schon so schwer gemacht wird, und ich kenne tatsächlich auch noch KollegInnen, die immer noch von den AgentInnen gesagt bekommen, mach es nicht. Wirklich, das macht mich so wütend, ja. Wie ist es dann erst beim Profisport?
Hängt das in der Schauspielwelt also wirklich damit zusammen, dass man sagt, wenn du dich als homosexuell, bisexuell, whatever outest, du kriegst keine heteronormativen Rollen mehr? Oder was raten dann die Agenten, frage ich mich. Wie geht man
damit? Ich frage mich auch, weil mir wurde das noch nie geraten. Ich bin bei den Agenten, also meine Agentur heißt die Agenten, und die haben mich so doll unterstützt. Ich meine, abgesehen davon, dass es bei mir halt kein Geheimnis war, ne? Ich bin ja jetzt ja nicht, es war ja nur für die Öffentlichkeit nicht eindeutig oder nicht klar, nicht ausformuliert. Aber ich habe schon immer ein frei homosexuelles Leben geführt als Yannick, der in Berlin wohnt. So. Aber ja, das ist das, was glaube ich geraten wird oder die Angst, die besteht, dass eben danach keine heterosexuellen Rollen mehr folgen, weil man in diese Gay-Schublade fällt.
Du hast gerade gesagt, dass dein Outing war ja schon viel früher. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen bei unserem letzten Interview. Ich glaube, vor 10 Jahren hattest du gemeint, ist das praktisch in deinem familiären Umkreis passiert. Mhm. Davon fragen, wie lange bist du da mit Felix schon zusammen? Ist das wirklich erst seit dem Instagram-Post praktisch oder seid ihr irgendwie schon seit Monaten, Jahren ein Paar?
Seit 2 Jahren.
Ah, okay. Davon fragen, wie habt ihr euch damals kennengelernt? Ich finde ja immer so Liebesgeschichten, das erwärmt
mich. Liebesgeschichten findest du schön.
Ja.
Wir waren mit unseren jeweiligen Freunden im gleichen Restaurant, so richtig kitschig, klassisch, essen und haben uns irgendwie über den Arm hinweg beobachtet. Wir teilen das gleiche Lieblingsrestaurant in Berlin, ein Israeli. Und danach.
Das ist Jaffo oder so, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Jaffa. Ja.
Genau. Und danach, jetzt wird es ein bisschen unklassisch, danach hat er mir auf Instagram geschrieben, eine Nachricht, ob ich gerade im Restaurant war.
Aber das ist gar nicht so unklassisch. Also ich habe in der aktuellen Esquire-Ausgabe, die jetzt rauskommt, einen Liebesreport geschrieben. Werden wir 2021 lieben? Und damit ganz vielen ExpertInnen, auch mit Michael Nass, dem Autor, mich unterhalten. Und rauskam, dass Instagram das neue Tinder ist, weil, das wusste ich auch nicht, das ist so ein bisschen uneindeutig. Wenn du jemandem auf Instagram schreibst, dann weißt du nicht, ist das was rein freundschaftlich.
Ja, voll, genau, weil es einfach keine Dating-App ist, ne?
Genau,
nein, ich meinte auch nur unklassisch, weil viel schöner wäre natürlich, wenn er im Restaurant zu mir gekommen wäre.
Hättest du das schöner, bist du da so ein Romantiker?
Ja.
Ja.
Das hätte ich voll schön gefunden.
Aber mich hat das gewundert. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, dass Instagram jetzt irgendwie die neue Plattform ist, um sich kennenzulernen.
Anscheinend. Das schon von mehreren gehört. Anscheinend.
Wie habt ihr die Liebe erlebt, jetzt auch vielleicht durch die Pandemie, wenn du sagst, seit 2 Jahren seid ihr zusammen? Das heißt, ihr habt den Vergleich Liebe vor Corona, Liebe während Corona in der Pandemie zusammenzustecken?
Als wahnsinnig interessant, also zum Glück ist das jetzt nicht, waren wir nicht erst einen Monat vorher zusammen und wurden dann irgendwie zusammen eingesperrt. Das wäre, glaube ich, eine harte Probe. Aber auch so haben wir jetzt irgendwie ein Jahr in Freiheit genießen dürfen und waren irgendwie davor auch nochmal richtig lang mit unseren Freunden zusammen in Urlaub in Südamerika und wurden dann zusammen eingesperrt und hatten eigentlich irgendwie den schönsten Lockdown, den man sich vorstellen kann. Das war richtig schön. Eine richtig gute Probe.
Was ich gestern lustigerweise gelesen habe, in Spanien brutaler Geburteneinbruch. 9 Monate nach
Einbruch?
Beginn von Corona. Man hat das doch irgendwie am Anfang, dachte man, das wird doch bestimmt irgendwie Corona-Babys, Baby-Boom und so weiter, aber irgendwie scheint das zumindest für heterosexuelle Beziehungen nicht so besonders fruchtbar gewesen zu sein.
Wir haben heute gerade darüber geredet, dass so viele schwanger sind. Also so viele Personen, so viele Frauen des öffentlichen Lebens, also nicht unsere Freunde. Einbruch, das ist ja krass.
Okay, ja, also in Spanien, ne?
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, wie 1:1 man das auf Deutschland übertragen kann, aber in Spanien totaler Geburteneinbruch.
Das ist krass. Ja, vielleicht einfach, weil die ja wirklich gar nicht rausgehen durften und dann haben sie sich angefangen zu hassen. Das ist bei uns nicht der Fall.
Wie siehst du die Liebe? Also das ist ja auch so ein absolutes Generation-Ding. Ich weiß nicht, ob du Generation beziehungsunfähig von Michael Nast das Buch gelesen hast.
Nicht gelesen, aber ja, kenne ich.
Der wirft uns ja im Prinzip so ein bisschen vor, wir sind zum Single-Sein verdammt, weil wir Beziehungen passend zu unserem Lifestyle haben wollen. Also wenn ich den Eames-Chair in meinem Wohnzimmer stehen haben will, dann muss auch mein Partner, meine Partnerin dazu passen. Glaubst du wirklich, und sag jetzt bitte nicht ja, dass wir dazu verdammt sind zum ewigen Single-Sein?
Ja.
Oder gibt's auch noch Hoffnung für die Singles da draußen, dass irgendwann der oder die Richtige kommt?
Oh, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, aber weil das ich bin dann doch schon sehr romantisch. Ich glaube, ich bin einfach total der Beziehungsmensch. Ich liebe Beziehung, ich liebe Vertrauen und habe aber auch wirklich schöne Erfahrungen machen dürfen bisher in meinem Leben damit so. Und ich glaube immer ans Positive. Ich bin durchaus optimistisch immer. Und ich habe natürlich auch in meinem Freundeskreis die ewigen Singles. Und auch bei denen habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben.
Bist du in einer Partnerschaft so symbiotisch, dass du sagst, im ersten halben Jahr, ich sehe nur noch meinen Partner und niemand anderen mehr? Oder wie wichtig ist dir dieses noch irgendwo ein, ich sag mal, Privatleben, irgendwie Freunde zu sehen, dass jeder irgendwie noch seinen eigenen Kreis so ein bisschen hat?
Ja, das ist mir total wichtig. Also ich finde es absolut in Ordnung, wenn man anfangs Pferdeklappen auf hat und nicht nach links und rechts gucken kann. Und ich habe auch tatsächlich, ich habe mal früher in einer anderen Beziehung, aber habe ich mal zu meinen Freunden gesagt, nehmt's mir nicht übel, ich kann, glaube ich, gerade nicht so viel Zeit für euch aufbringen, weil ich total fixiert bin und ich kann mich davon gerade irgendwie nicht befreien, aber ich verspreche, ich komme zu euch zurück. Es hat jetzt auch nicht so lange gedauert, bis ich zurückgekommen bin, also bis ich quasi da wieder ein bisschen mehr Zeit aufbringen konnte. Aber okay, da war ich auch noch jünger. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch mit Felix mir vorgenommen von Anfang an, dass ich das, dass ich darauf achte, dass man noch ein Privatleben hat. Und das hängt auch damit zu tun, dass ich es total genieße gerade, dass man nicht zusammen wohnt. Also wir haben beide unsere Wohnung, wir sind vielleicht 5 Nächte die Woche bald zusammen, aber es gibt halt auch noch eben die 2 Tage, in denen man abends auch mal alleine ist. Das heißt nicht, dass ich nur in diesen 2 Tagen anzutreffen bin, ne, weil manchmal bin ich dann auch irgendwie mal ganz alleine und feiere das total ab. Aber ich nehme mir auch auf jeden Fall die Zeit, um weiterhin Sleepovers mit der besten Freundin zu machen.
Hast du schon mal Dating-Apps ausprobiert?
Ja.
Deine Meinung dazu?
Ja, so anstrengend, weil man kann nicht davon abkommen, sie zu benutzen. Ne? Ich finde, das ist wirklich das Anstrengende. Das ist ja wie, also man öffnet das Handy, man öffnet die Dating-App und der Finger funktioniert einfach. Und deswegen finde ich Dating-Apps richtig, richtig anstrengend, weil man sie viel mehr benutzt, als es überhaupt nötig ist. Und ich finde es viel schöner, wenn man sie nicht hat und Leute so kennenlernt, weil man zum Beispiel im gleichen Restaurant sitzt. Aber ich verstehe auch, warum man während Corona Dating-Apps braucht, um Dating-Spaziergänge zu haben. Weil du kannst ja gerade niemanden kennenlernen. Das ist wirklich der absolute Horror. Ich bemitleide da meine beste Freundin. Okay, jetzt hat sie gerade jemanden. Der Ding, siehst du, ich gebe die Hoffnung nicht auf, habe ich doch gesagt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, es hat geklappt. Also vielleicht, die darf das nicht hören, die Folge, ne? Aber es ist noch nicht ganz fest zusammen, aber ich hoffe da ganz doll, dass das was wird. Auf jeden Fall kann ich ihr nicht vorwerfen, dass sie die Dating-Apps genutzt hat und Corona-konforme Spaziergänge hatte mit ihren Dates. Weil man ja gerade niemanden kennenlernen kann.
Und wusstest du auch, dass Dating-Apps süchtig machen? Die sind so gestaltet.
Ja, aber ist nicht alles auf dem Handy so gestaltet, dass es süchtig macht? Ist nicht
ja, es gibt tatsächlich einen Algorithmus, das hatten mir Dating-ExpertInnen aus der Uni Flensburg erzählt, dass praktisch Tinder, ich weiß nicht, ob sie das immer noch hatten, die hatten einen Algorithmus und die wurden Leute vorgeschlagen, die etwas unattraktiver sind als du, damit du dir so ein Ego-Push holen kannst. Und dann werden dir immer mal wieder zwischendrin Leute vorgeschlagen, die scheinbar attraktiver sind als du, damit du denkst, ah, weiter swipen, vielleicht bekomme ich nochmal so jemanden vorgeschlagen.
Krass.
Haben dir die ExpertInnen auch erzählt, woran Attraktivität vom Tinder-Algorithmus gemessen wird?
Ja, das ist auch interessant.
Nee, das konnten sie auch nicht sagen. Ich glaube, wie tatsächlich dann geliked wird, aber es muss ja irgendwo einen Anfang geben, was ist attraktiv, was ist nicht attraktiv.
Voll.
Irgendwie vielleicht Symmetrie vom Gesicht.
Ja, Symmetrie des Gesichts, ne? Ja.
Bilder. Und im Lockdown wurde das nämlich dann, glaube ich, dieser Algorithmus geändert zu, wer am aktivsten ist, dem werden am meisten Leute tatsächlich vorgeschlagen.
Krass, hast du eine Dating-App? Bist du in einer Beziehung?
Ich bin Single und ich hatte tatsächlich Dating-Apps und hab sie im Zuge dieser Liebesgeschichte allesamt gelöscht.
Ah ja, siehst du? Und geht's dir besser jetzt?
Ja, ich kann nicht mehr.
Ja.
Ich habe das zwar irgendwie im Bett dann irgendwie blöd rumswipen,
genau. Und
man hat das irgendwie gar nicht ernst genommen, weil ich wollte irgendwie keine Spaziergang-Dates haben, was anderes kam für mich nicht in Frage und dann dachte ich mir irgendwann, so what, ich lösche das jetzt einfach und seitdem ist meine Handy-Bildschirmzeit massiv nach unten gegangen.
Mhm.
Und irgendwie fühlt man sich so ein bisschen, so dieser soziale Druck ist rausgenommen. Ich muss jetzt irgendwie swipen. Ich hoffe auch irgendwann, dass ich im Restaurant sitze und irgendjemand mich auf Instagram danach anschreibt.
Oh Mann, aua. Guck mal, du hast das, genau, das habe ich versucht in den letzten 10 Minuten auf den Punkt zu bringen, was du gerade gesagt hast. Jetzt doch einfach beantworten können.
Sehr schön.
Ja, ich habe da die Gnade der späten Geburt. Also, aber auch wirklich alle meine Freunde, alle Freundinnen auch. Wir sagen alle, nee, also zum Glück ist das an uns vorbeigegangen. Ja, nee, also wir haben da wirklich Glück. Und gleichzeitig hätten wir natürlich alle getindert, ja, 100%.
Natürlich.
Und das sagen wir und das geben wir natürlich auch alle zu. Aber irgendwie, bei uns haben sich halt irgendwie doch alle im Restaurant getroffen. So.
Oh Mann, Philipp, es gibt noch Chance.
Ja, hoffentlich. Gottes Willen. Ich bin erst 25.
Ja. Ja, auf dem Cover steht das Comeback des Jahres, die Liebe. Ja, das,
aber hast du denn Zettel mit deiner Telefonnummer immer in deiner Brieftasche?
Nee. Damit, falls jemand mich anspricht.
Ja, damit du, wenn du in der U-Bahn stehst, einfach deine Nummer vergeben kannst. Das ist doch, wenn der Move bei mir gemacht wird und ich Single wäre, dann würde ich sowas von drauf anspringen. Ich würde sofort schreiben.
Sofort, aber das passiert. Also mir ist das, glaube ich, einmal...
Ja, dann weißt du, was du zu tun hast. Das sind deine Hausaufgaben.
Öfter U-Bahn fahren oder...
Nee, einfach Zettel mit deinem Namen und deiner Telefonnummer bei dir zu haben, sodass, wenn die richtige Person vor dir steht, dass du dann reagieren kannst.
Aber das frage ich mich, funktioniert das mit den Masken überhaupt noch? Ich finde, das ist ja, das schränkt das ja massiv ein.
Ausrede, du hast nicht den Mut.
Okay, so eine Hausaufgabe, mein To-Do, ja, genau. Meine Handynummer auf Zettel schreiben.
Genau. Okay, warte, neue Form. Erster Top-Love-Tipp von Yannick Schümann.
Genau.
Top-Love-Tipp Nummer 2 von Yannick Schümann. Jetzt bitte.
Der zweite. Beim ersten Date, jetzt, ich kann ja mal droppen, was ich beim ersten Date gemacht habe. Ich habe mich zum Billardspielen verabredet. Weil der Love-Tipp ist, dass man eine Aktivität hat, auf die man sich konzentrieren kann über die man reden kann, nämlich du hast die vollen, ich habe die halben und oh, guck mal, du bist ja gut. Aber man kann halt auch ein persönliches Gespräch anfangen. Aber man muss nicht ein persönliches Gespräch anfangen. Hat geholfen.
Abgesehen davon kommen gute Hintern sehr gut zur Geltung beim Billardspielen,
oder? Beim Billardspielen, ja, daran habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Aber genau, einfach irgendwie eine Aktivität. Du kannst auch dich im Park treffen und Wikingerschach spielen oder dich auf einem Poolplatz treffen. Aber irgendwas, was man zusammen unternehmen kann, finde ich maximal viel entspannter, als gegenüber zu sitzen und nach Gesprächsthemen abzuklappern.
Top-Love-Tipp Nummer 3 von Yannick Schümann.
Wie viel brauche ich? 3, ne?
3 sind okay.
Okay.
Aber 3 kriegen wir zusammen.
3 kriegen wir zusammen. Moment.
Zweites Date.
Ich kann ja mal sagen, wartet mal mit den, ein bisschen warten mit Körperlichkeiten, um das mal schön auszudrücken.
Findest du das? Das ist eine ganz hitzige Diskussion in meinem Freundeskreis, weil manche sagen absolut, du musst so ein bisschen, es soll ja irgendwie Neugier bleiben. Die anderen sagen, wenn das wirklich ein Mann oder eine Frau ist, die, wenn du beim ersten Date mit ihm schläfst, dann sagt, nee, dann nicht mehr, ich habe kein Interesse mehr, dann ist es eh für die Tonne. Wenn du daran irgendwie einen Wert von einem Menschen irgendwie ja, abhängig machst oder sagst, daraus kann dann was werden, ist das, ich bin mir selbst unschlüssig.
Ja, ich verstehe das auch total, aber ich finde es auch irgendwie schön, wenn man beim ersten Date, wenn man beim ersten Date merkt, weiß ich nicht, sehe ich jetzt kein Potenzial für eine langfristige Beziehung, aber trotzdem sich körperlich angezogen fühlt, kann man noch ins Bett steigen. Aber wenn man beim ersten Date schon merkt, es könnte irgendwie was sein, dann finde ich es auch spannend zu warten.
Okay, dann muss ich dich jetzt das fragen, wenn du schon der Date-Doktor heute bist im Podcast. Was ist mit dem Zurückschreiben?
Oh, da ganz schlechter Ansprechpartner. Ganz schlechter Ansprechpartner. Hitzige Diskussion in meinen Freundeskreisen. Also im besten Fall hat man Glück und es entwickelt sich kein Game von irgendeiner Seite. Ne? Darauf spielst du ja wahrscheinlich an, ne? Also wie lange wartet man, zurückschreiben, antwortet man direkt, ne? Am coolsten wäre es, wenn man sich darüber keine Gedanken machen müsste und einfach antwortet, wenn die Person schreibt. Mhm. Das wäre ungefähr die Traumvorstellung. Klappt nicht immer.
Okay, aber so den ultimativen Tipp hast du auch nicht.
Nee. Ich würde sagen, wenn man selbst das Bedürfnis hat, zurückzuschreiben, sollte man es tun.
Mhm. Okay.
So, Yannick, wir würden gerne eine kleine Form mit dir durchspielen, die heißt nämlich Life in Balance. Mhm. Und du musst zwischen verschiedenen Begriffen sagen, wo bei dir im Leben da so die Balance stattfindet. Ja? Also du musst dich jetzt nicht für ein Extrem entscheiden, kannst du natürlich. Du musst dich auch nicht für das andere Extrem entscheiden. Aber du kannst sagen, wo du zwischen den Extremen ungefähr liegst.
Verstehe.
Gucken wir mal. Wir fangen ganz, ganz harmlos an. Life in Balance mit Yannick Schümann. Erste Dimension ist, bezieht sich ein bisschen auf deinen Style, smart oder casual?
Casual. 100%.
Bist du kein Anzug-Guy?
Oh, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr mit Stalken verbracht habt. Ich gehe ungefähr nie in Anzug auf dem roten Teppich und wurde anfänglich auch sehr, sehr komisch anguckt von meinem Presseagenten, der das komisch fand, dass ich nicht immer einen Anzug trage. Nee, finde ich total anstrengend. Am liebsten würde ich mit einer Jogginghose auf den Teppich gehen.
Kino oder Couch?
Kino.
Geld oder Liebe?
Oh, Liebe.
Du weißt, was die richtige Antwort ist. Ja.
Das wär so unsympathisch, ich würde so das ganze Gespräch löschen. Wie jetzt Geld gesagt.
Lieben oder geliebt werden?
Ich muss kurz überlegen, warte mal, lieben oder geliebt werden.
Und du kannst, ne, du musst dich nicht entscheiden.
Ich weiß.
Du kannst die Balance in deinem Leben verraten.
Ich glaube, sozusagen. Ich bin da auch so ganz kitschig, man muss sich selbst lieben, um andere zu lieben, ne? Und dann ist das ja ein Kreislauf, dann wird man ja geliebt und dadurch kann man sich selbst wieder lieben. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu stark liebe. Zu viel mich auch opfere.
Hast du dich immer selber geliebt? War das ein Thema oder hattest du da mal Herausforderungen mit dir selber?
Nee, ich hatte wirklich irgendwie echt viel Glück. Ich konnte mich immer akzeptieren und war immer im Reinen mit mir.
Hat dein Outing dann noch was zu beigetragen, dass du halt irgendwie noch freier im Kopf sein kannst und so, oder war das?
Also das vor 10 Jahren oder gerade im vergangenen Jahr mein Bekenntnis auf Instagram?
Beides würde ich sagen, oder?
Also das letzte, komischerweise, das war total interessant. Ich habe das nicht für mich gemacht, ne? Das Foto auf Instagram hochgeladen. Also ich habe es auch ein bisschen für mich gemacht, aber ich habe es vor allem gemacht für die Community als Statement. Als Vorbildsfunktion. Weil ich glücklicherweise von mir behaupten kann, dass ich Dinge durch einen sehr, sehr gesunden Egoismus in die Tat umsetze oder ändere, wenn sie mich stören oder wenn sie mich bedrücken. Das heißt, diese Situation hat mich eigentlich nie offensichtlich eingeschränkt. Und ich habe mich danach trotzdem so viel freier gefühlt. Das war richtig krass. Es fiel alles von mir ab. Das war total absurd. Und danach geht, also jetzt geht es mir richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, mir ging es davor nie schlecht. Und auch damals, und deswegen, gerade als ihr fragtet, konntest du dich immer lieben oder akzeptieren? Ich hatte auch in meiner Selbstfindungsphase, und ich hatte da keine Anker und keine Anhaltspunkte in meiner Jugend, ne? Also ich kannte niemanden in meinem Familienkreis, Freundeskreis, der die homosexuell war. Aber auch da hatte ich irgendwie die Kraft, relativ schnell damit cool zu sein und zu sagen, ja, ich bin's. Die einzige Kraft, oder warum es mich etwas zurückgehalten hat oder warum ich es anfänglich nicht sein wollte, war tatsächlich, weil ich damals schon wusste, dass es in meinem Beruf schwer wird. Weil ich habe mit 9 angefangen zu drehen. Das heißt, ich wusste irgendwie so mit 10, 11 wusste ich, ja, ich will mal Schauspieler werden. Und da habe ich mich dann zwanghaft in Mädchen verliebt, weil ich wusste, oh, das wird ein schwieriger Weg für mich als Schauspieler. Und auch dafür habe ich es jetzt getan. Damit, also habe ich mich jetzt öffentlich quasi homosexuell gezeigt, damit eben junge Schauspieler, junge Schauspielerinnen oder egal welchen Beruf die Personen anstreben wollen, diese Sorge nicht mehr haben.
Darf ich fragen, also wann hast du gemerkt irgendwie, okay, ich glaube, ich bin einfach erstmal nicht heterosexuell. Ich glaube, das ist
ja,
das
Erste. Direkt was von Anfang an. Ja. Also sobald die Sexualität einsetzt. Ja.
Gibt es eigentlich so einen Terminus, den du bevorzugst? Sagst du, ich bin schwul, ich bin gay, ich bin homosexuell? Gibt es irgendwas, was für dich ein totales No-Go ist?
Nö, finde ich alles fein. Das finde ich alles cool. Also voll okay. Ich switche da auch.
Und dieses Liebesbekenntnis, ich finde diesen Begriff ja super schön, den du da nennst. Mhm. War das vielleicht auch für deine Beziehung zu Felix ein Stück weit Erleichterung? Du kannst ihn ja jetzt auf, vielleicht hast du das schon vorher gemacht, das weiß ich natürlich nicht, zu Presseevents mitnehmen, auf den roten Teppich. Seid ihr auch irgendwie Händchen haltend in Berlin rumgelaufen, schon vorher oder?
Das sind wir sowieso, das meinte ich auch zuvor. Ich mache daraus kein Geheimnis. Ja klar, also ich weiß nicht, wie oft ich das tun werde, aber ich hätte jetzt die Möglichkeit, das zu tun und das ist schön. Also ihn mit auf ein Event zu nehmen und als mein Freund zu präsentieren. Und das ist was Tolles.
Genau, die nächste Life in Balance Frage muss Philipp fragen, weil die hat er auch mitgebracht.
Oh Gott.
Es ist ein Horrorszenario. Du wirst umgebracht oder du wirst getötet. Jetzt musst du wählen von einem Alligator oder von einem Hai.
Weiß ich nicht warum, aber ich bilde mir ein, dass ein Hai schneller geht.
Ich sage ja, man ist wenigstens am Strand.
Nein. Nein, das ist genau das Falsche. Ich habe das den Nick nämlich vorher auch gefragt und er hat auch wie aus der Pistole geschossen gesagt, Hai, das ist falsch. Ein Hai zerfetzt dich völlig.
Der und ein Alligator?
Der bricht dir das Genick.
Aber ich habe ja gehört, dass die dich mit runternehmen und unter so einen Baum stecken und dann dort dich verhungern und verdursten lassen.
Zack, boom, einmal den Schwanz um den Hals, Genickbruch, das war's.
Ah ja, okay, sorry. Kannst du mir beim nächsten Mal auch irgendwie die nötigen Hintergrundinformationen
geben? Ja, jetzt kannst du ja auch, jetzt kannst du aber Alligator auch mit dem, jetzt kannst du aber auch mit der nötigen Werf antworten, finde ich.
Ja, Alligator.
Sehr gut.
Weil es schneller geht.
Ja.
Gut, alles klar. Das war offensichtlich eine Kopfentscheidung. Die nächste Frage ist Kopf oder Bauch?
Bauch.
100%?
Eigentlich, nee, sagen wir 90%. Aber ich entscheide schon sehr, sehr viel aus dem Bauch und sehr schnell aus dem Bauch.
Außer wenn es um Alligatoren und Haie geht.
Außer wenn es um Alligatoren und Haie geht.
Gage oder Fame?
Warte mal, okay, kurz Verständnis. Ob ich mehr berühmt sein möchte oder ob ich mehr Geld haben möchte?
Ja.
Das eine resultiert ja aus dem anderen, ne? Aber dann würde ich mal mache ich mich jetzt richtig unsympathisch, wenn ich Gage sage?
Nee. Nö.
Ja, Gage.
Drama oder Comedy im übertragenen Sinne? Also auf großer Ebene.
Ich liebe Drama, aber mein Leben ist eine Comedy.
Mich hat eins total interessiert, was du gerade bei Life in Balance gesagt hast. Ist dir schon mal, das hat neulich Daniel Brühl im Interview bei uns gesagt, naja, irgendwann kommt im Leben eines deutschen Schauspielers immer der Moment, da muss er die Uniform anziehen. Hattest du schon mal die Nazi-Uniform an?
Ja, hatte ich bei Charité an. Bei Charité hatte ich sie an und habe sie auch relativ lang getragen, weil es halt eine relativ lange Drehzeit war. Und ich habe auch jetzt fürs Nichtsprojekt eine Uniform an, aber keine Nazi-Uniform.
Kannst du noch ein bisschen erzählen, was das mit einem macht?
Ja, das ist schon krass, das ist schon auch eklig, weil man, das Erstaunliche ist ja auch, du kannst dich ja nicht dagegen wehren, eine Haltung einzunehmen und nach außen hin wirklich zu 100% authentisch quasi diesen Nazi-Offizier darstellen. Weil das macht, eine Uniform tragen macht sofort etwas mit einem, ja, du änderst die komplette Haltung und dann ist es noch erschreckender, wenn du dich dann ansiehst, dass du quasi auch noch diese Person verkörpern kannst auf Knopfdruck. Das ist eigentlich schon eklig, dass man das nur aus Bildern, Videomaterialien kennt und auf einmal selbst diese Person ist.
Ist das was, worüber man als in dem Fall tatsächlich halt eher männlicher Schauspieler oder worüber ihr vielleicht auch insgesamt als SchauspielerInnen sprecht, über den Umgang mit dieser Zeit? Und Folgefrage ist auch ein bisschen, spielt es für euch noch so eine große Rolle wie vielleicht für Kolleginnen, die 20, 30 Jahre älter sind? Also seid ihr damit genauso konfrontiert und lauft ihr genauso Gefahr, dann halt auch in so ein Typecasting reinzulaufen, was, glaube ich, dann nicht so schön ist?
Also genauso weiß ich nicht, aber der Gefahr sind wir natürlich ausgesetzt. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich würde aber nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie immer, wenn wir uns treffen, darüber reden oder so generell das Gesprächsthema darauf fällt, aber dass man, sobald man sich für so eine Produktion entscheidet oder in einer Produktion mitwirkt, für die man diese Uniform anziehen muss, dass dann in dem Kontext viel darüber geredet wird.
Mich würde es total interessieren, wie eure Generation diese deutsche Vergangenheit so implementiert ins eigene Denken, ins eigene Handeln. Genau, weil es halt, ich glaube, dass es so ein kleiner Unterschied ist, ob man, Jan Böhmermann nennt es immer zerschossene Opas, also ob man noch mit zerschossenen Opas im Restaurant gesessen ist, so, oder ob halt auch so physische Kriegsfolgen gar nicht mehr zu sehen sind und nur noch teils massive psychische oder gesellschaftliche Folgen davon zu spüren sind. Also wie ist das in eurer Generation mit der Nazi-Zeit? Was für eine Rolle spielt das noch? Vielleicht auch im Hinblick auf den großen Modernisierungsschub, den unsere Gesellschaft gerade erfährt.
Also ich glaube, bei mir war es, es wird bei dir auch so gewesen sein, Janik, irgendwie der Geschichtsunterricht in der Schule, der ging eigentlich immer um den Nationalsozialismus. Ich finde, man hat aber immer nur sehr einseitig alles kennengelernt. Und das erste Mal, dass ich mich exzessiv damit auseinandergesetzt habe, war während dem Studium. Janik, also ich habe ja Amerikanistik studiert, Janik studiert gerade
Anglistik
an derselben Universität tatsächlich. Und ich hatte damals ein Seminar, wo es auch um den Zweiten Weltkrieg ging. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue. Und zwar ging es da um die Vergewaltigung der Frauen während dem Zweiten Weltkrieg. Und das war das erste Mal, wo ich mich wirklich explizit mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, aber da wurde mir auch komplett anders. Also das war dann auch so 2 Wochen mit Albträume verbunden, wenn man wirklich so Berichte von Opfern irgendwie liest, was da eigentlich passiert ist und nicht nur Fakten runterrattert, wie im Geschichtsunterricht eigentlich. Und das ist mir auch immer noch so im Kopf geblieben, wo ich mir denke, boah, da wird mir anders, wenn ich dran denke.
Ja, also mein Problem war, weil du gerade den Geschichtsunterricht angesprochen hast, dass wir, also ich habe Geschichte bis zur 10. Klasse gehabt und habe Geschichte dann abgewählt, ne? Und habe mich für Geografie entschieden. Und ich bin nur bis zu den Anfängen 1933 gekommen, zeitlich. Das heißt, ich habe nichts in der Schule über den deutschen Nationalsozialismus gelernt. Und es fing bei mir alles erst danach an, nämlich in der Zeit, in der ich mich dafür interessiert habe und Dinge drüber lesen wollte, nicht weil mein Lehrer mir ein Buch vor die Schnauze gelegt hat, sondern weil ich es wollte. Ich glaube, das ist generell der Fall, dass man irgendwie nach der Schule anfängt, sich mit auseinanderzusetzen mit Dingen, weil sie einen wirklich interessieren, ne? Und in der Schule noch nicht, vielleicht in der Oberstufe, aber sonst noch nicht so wirklich realisieren kann oder wahrhaben möchte, dass Dinge wirklich interessant sein können, weil es alles einfach Stoff ist, der gelernt werden muss. So war es bei mir. So, und dann fing das halt nach der Schule erst an, dass ich mir Bücher gekauft habe, um mehr darüber zu lesen, im Internet nach Sachen gesucht habe, nach Artikeln gesucht habe, Filme geguckt habe, Dokumentationen mir angeschaut habe. Dennoch glaube ich, können wir, weil wir nicht die Generation sind, die noch in der Kneipe mit, wie hast du es vorhin genannt?
Verschossene Opas.
Verschossene Opas gesessen haben.
Ein Böhmermann.
Ja. Aber ich finde, das ist ein total schönes Bild, ne, was er damit zeichnet. Und wir, die das nicht mehr erlebt haben, haben einen ganz anderen Bezug zu der Vergangenheit. Auf alle Fälle.
Du stehst ja, oder du sagst oft, dass das was mit dir macht, wenn ein Film in der Präambel oder in der ersten Tafel sagt, dass er auf wahren Begebenheiten beruht.
Habe ich das mal gesagt? Weil das stimmt.
Hab ich dir das mal gesagt? Nee. Und was, also warum fasziniert dich das so sehr? Und die Folgefrage ist, wie, also weil es ist ja eine große Verantwortung für einen Film, finde ich, das hinzuschreiben. Ja? Mhm. Und wenn das dann irgendwie, also es gibt ja so verschiedene Abstufungen, es gibt basiert auf wahren Ereignissen, eine wahre Geschichte und so, und das sind ja so ein bisschen Kodizes, wie viel ist davon wirklich wahr. Mhm. Ja? Aber warum fasziniert dich das so und ist das auch was, wenn du ein Drehbuch aufschlägst und das steht basiert auf wahren Ereignissen, gehst du dann im Kopf schon ganz anders an das Drehbuch ran beim Lesen?
Krass, ne? Ich bin krass einfach gestrickt, weil das nur eine Tafel ist und die sofort diese Fiktion viel wahrer werden lässt für mich. Ich kann dir gar nicht sagen, es ist, glaube ich, einfach sofort habe ich diese Gedanken, krass, ist wirklich passiert. Und dasselbe, wenn ich ein Drehbuch lese. Also zum Beispiel dem Horizont so nah, die Liebesgeschichte von Jessica, die sich in den 90er, Ende der 90er Jahre in einen HIV-positiven Kickboxer verliebt hat. Also wenn diese Geschichte, wenn dem Horizont so nah, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das passiert ist, dann fände ich das too much. Dann hätte ich das Drehbuch nicht so glauben können. Dann hätte ich gedacht, naja, okay, und dann hat sich die Drehbuchautorin in dem Fall, hat sich dann noch was einfallen lassen. Ah ja, genau, jetzt ist er auch noch HIV-positiv. Und lass uns noch mal kurz was überlegen, was sein Leben noch dramatischer macht. Ja, da hätte ich dann irgendwann, wäre ich ausgestiegen und hätte gedacht, nee, das ist zu viel. So, das glaube ich nicht mehr. Verliert dann Glaubwürdigkeit für mich. Dadurch aber, dass es wirklich passiert ist, habe ich das einfach annehmen können und fand es extrem krass und konnte viel ernsthafter an die Sache rangehen.
Wie ging es dir das erste Mal, als du den Film dann gesehen hast? Weil als ich das erste Mal dem Horizont so nah gesehen habe, ich habe Rotz und Wasser geheult. Es war so sehr, dass meine iPhone-Gesichtserkennung mich nicht mehr erkannt hat, nicht den Code eingeben musste. Also es hat mich so berührt. Und ich war eigentlich nicht schnell bei Filmen, aber das war Game Over für mich. Wie ging es dir, wenn man irgendwie so eine extrem emotionale Rolle spielt? Und Spoiler-Alarm, du hast ja in der Rolle auch HIV, weil dein Vater dich missbraucht hat.
Ja, genau.
Wie geht's einem, wenn man dann das Ganze, betrachtet man das neutraler vielleicht? Ist nicht so eingebunden, weil man das schon mal gespielt hat? Oder kannst du dich an den Moment noch erinnern?
Beim Horizont war das anders als alle anderen Filme, die ich mir zum ersten Mal angucke, weil ich komischerweise dem Horizont von Anfang an als Yannick gucken konnte, als ganz normaler Konsument, der nichts mit dem Produkt, mit dem Projekt zu tun hatte. Und ich habe auch total geheult. Muss ich sagen, aber auch nur, ich weiß nicht, ich habe immer geheult, wenn Luna geheult hat. Also die Protagonistin, die Hauptdarstellerin, die einfach so krass gespielt hat und ich das so traurig finde, die Liebesgeschichte, dass die mich total bewegt hat.
Die ja auch ständig, glaube ich, Fuck gesagt hat.
Oder ja, aber das sagt Luna sowieso, das stand nicht im Drehbuch.
Das ist ihr
Go-To-Spruch, Fuck. Immer. Fuck.
Ich fände es total spannend, weil du ja selber von deiner Berlin-Bubble erzählt hast, ja, und wir alle leben in einer Bubble und wenn du an deine Generation, die nicht in dieser Bubble drin sind, an die vielleicht nicht ja so open-minded aufwachsen können, die vielleicht auf dem Land leben oder die vielleicht in konservativeren Strukturen oder so weiter stecken, wenn du an Menschen aus deiner Generation drei Wünsche, müssen ja gar keine Forderungen sein, es müssen auch keine harten Ansagen sein oder so. Aber wenn du drei Wünsche äußern könntest an deine Generation, wie würden die lauten? Fällt dir da was ein?
Das ist richtig, das ist eine interessante Frage, die habe ich mir noch nie gestellt und das ist auch eine große Frage, die, glaube ich, wahnsinnig schwer ist zu beantworten, vor allem wenn man es reduzieren will auf drei. Ich würde mir zuerst wünschen, dass angefangen wird, nach links und rechts zu gucken und dass man wahrnimmt, mit wem man zusammenlebt und dass man anfängt, sich auch zu informieren, wer da eigentlich noch so um einen herum ist und dann guckt, was brauchen die eigentlich und was kann ich ihnen geben, damit es denen gut geht. Dann würde ich mir wünschen, dass sie nicht nur anfangen, nach links und rechts zu gucken und zu gucken, was kann ich tun, damit es ihnen gut geht, sondern einfach nur ein Verständnis dafür haben, warum, wenn es ihnen gut geht, ne, oder wenn sie ein schönes Leben leben, warum sie ein schönes Leben leben und dass sie sich ihrer Privilegien bewusst werden, um somit auch leichter an Nummer eins ranzukommen, nämlich an andere Menschen zu betrachten und wahrzunehmen, um somit quasi ein schönes Miteinander zu erleben. Dabei belasse ich es mal. Ich glaube, dann hat man es schon, dann könnte man es schon besser leben.
Vielen, vielen Dank, super.
Ich werde jetzt dann nachher meine Handynummer auf
schreiben. Ja. Das ist mein To-Do danach. Bitte.
Ja. Und sollte ich jemals heiraten, Yannick, bist du mit Felix Ehrengast.
Schön. Wir kommen. Ja. Wir kommen.
Sehr gut.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Super.
Ja, das hat sehr Spaß gemacht, meine Podcast-Entjungferung mit euch zu feiern.
Sehr schön. Passend zur Liebe.
Ja, genau.